MDR Kultur. Glaubenssachen.
Echnaton, Stonehenge und die Esoteriker. Warum Sonnenkulte zeitlos sind. Eine Sendung von Christian Feldmann.
Die Sonne als Energiequelle anzusehen, ist keine Erfindung der Neuzeit. Zwar wurde im Jahr 1978 ein internationaler Tag der Sonne ins Leben gerufen, der seitdem am 3. Mai begangen wird und vor allem auf die energiepolitische Bedeutung der Sonne hinweisen soll, aber die Verehrung der Sonne als außergewöhnliche Kraftquelle ist deutlich älter. Vor 3000 Jahren schon ließ der Pharao Amenophis IV., der sich Echnaton nannte, in der ägyptischen Wüste einen völlig neuartigen Tempel bauen. Der Tempel hatte kein Dach, damit die Sonne sein Inneres jeden Morgen in ihr goldenes Licht tauchen konnte. Bisweilen stellte sich der Pharao ganz allein in diesen Raum voller Licht, blickte zum glühenden Himmelsgestirn empor und betete mit ausgebreiteten Armen:
Am Morgen bist du aufgegangen im Land des Lichts und strahlst als Sonne des Tages. Du hast die Erde geschaffen nach deinem Herzen, mit Menschen, Herden und jeglichem Wild, alles, was auf Erden ist und auf seinen Füßen läuft. Alles, was in der Luft ist und mit seinen Flügeln auffliegt, jedes Leben kommt von dir. Alle Augen schauen zu dir auf, wenn du strahlend über die Erde gehst. Du bist das Leben. Jeder lebt durch dich.
Aber auch in den Nebelländern des Nordens verehrte man den Feuerball am Himmel. In Stonehenge errichteten die Kelten aus gewaltigen Felstrümmern ein Heiligtum, durch dessen sogenanntes Sonnentor jedes Jahr zur Sommersonnenwende ein strahlendes Lichtmeer strömt. Die Römer tauften einen ihrer beliebtesten Götter, Sol Invictus, unbesiegte Sonne. Sein Geburtsfest, den 25. Dezember, funktionierten die Christen später zum Weihnachtsdatum um. Heute noch pilgern tausende Japaner an den Meeresstrand von Futamigaura, wo der Schrein der aufgehenden Sonne steht. Und Scharen von Indern erbitten an den Ufern ihrer heiligen Flüsse den Schutz des Sonnengottes Surya. Seit Jahrtausenden lieben und fürchten sie die Sonne, die Menschen. Sie bringen ihr Huldigungen und Opfer dar. Sie erblicken in ihr das Erbarmen des Himmels und das alles sehende Auge der Gerechtigkeit. Die Quelle von Licht und Wärme, Fruchtbarkeit und Wachstum, den Brunnen der Weisheit und die Heilerin von Krankheit. Die Sonne ist unsterblich, weil sie jeden Abend ins Reich der Schatten versinkt und doch jeden Morgen mit neuer Kraft ihre Bahn zu ziehen beginnt. Sie ist unbestechlich, weil sie alles sieht und sichtbar macht. Sie verkörpert die kosmische Intelligenz und birgt in sich alle Energie der Welt. Menschen halten sie für heilig und für ein Bild Gottes, der sich in Licht zu hüllen pflegt. In einer weniger religiösen Sprache ausgedrückt, stellt die am Morgen regelmäßig am Himmel erscheinende Sonne ein Hoffnungssymbol dar oder die höchste Kraft des Alls, weil jedes Leben auf der Erde von ihr abhängt. So kann es auch ein moderner Atheist sehen, der nie auf die Idee käme, zur Sonne oder zu ihrem Schöpfer zu beten, aber fasziniert ist von ihrer Kraft, die Natur zum Wachsen anzuregen, Wärme zu spenden, bis hin zu den Möglichkeiten der Solartechnik. Vielleicht erlebte man die Abhängigkeit von der lebensspendenden Sonne nirgends so elementar wie im alten Ägypten. Lediglich ein schmaler Landstreifen entlang des Nils, von kahlen Felswänden und öden Sandwüsten umgeben, versprach fruchtbare Ernte. Und auch das nur, wenn die Sonne zuverlässig ihre Bahn zog und die verheerenden Überschwemmungen des Flusses in belebende Energie verwandelte. Vor nichts auf der Welt hatten die Ägypter so viel Angst wie vor der tödlichen Dürre. Und deshalb bestürmten sie die Sonne in ebenso verzweifelten wie vertrauensvollen Hymnen.
O geh doch auf! Du querst den Himmel, dein Herz ist weit, du überfährst den Himmel in Frohlocken. Die Götter sind fröhlich, der Sonnengott fährt in gutem Segelwind. Die Nachtbarke hat den vernichtet, der sie angriff, die Sterne jubeln dir zu, die Tagesbarke hat Freude ergriffen.
Die Barke. Das gewaltige Schiff, mit dem die Sonne über den Himmel fährt. Am Tag als rotglühende Scheibe, abends schwächer werdend und nachts sozusagen ein toter Passagier, um am nächsten Morgen strahlend wiedergeboren zu werden. Diese Barke ist nur eine der gängigen Vorstellungen von der göttlichen Sonne im Land Ägypten. Man glaubt, dass die geheimnisvolle Lotosblume sie in ihrem Blütenkelch gebar. Jene Blume, die von den schlangenköpfigen Göttern der Urzeit befruchtet wurde und doch rein blieb. Oder man sieht in ihr das Kind der Himmelsgöttin Nut. Eine zahlreiche Priesterschaft diente dem Kult an den Sonnenheiligtümern und garantierte die stabile Ordnung der Welt mit dem täglichen Sonnenaufgang. Ebenso wie der Pharao, in dem die Gottheit menschliche Gestalt angenommen hatte. Ihre Toten bestatteten die Ägypter unter dem Gesang von Sonnenhymnen und mit dem Blick nach Westen, wo die Sonne am Abend untergeht.
Die Menschen schauen, die Götter blicken staunend. Schöner Jüngling mit weitem Schritt, der Tag für Tag geboren wird, der des Nachts von seiner schwangeren Mutter getragen wird, Tag für Tag. Groß und rein bist du.
Der Pharao Amenophis IV., der seinen Namen in Echnaton änderte, dieser Pharao war ein religiöser Revolutionär. Nicht, weil er die Sonne so zärtlich liebte und ihr mit Hymnen, Tempeln und Festen einen prachtvollen Kult angedeihen ließ, das hatten schon viele Könige vor ihm getan. Amun-Re, der in Theben verehrte Sonnengott, war mit der Zeit zur höchsten Gottheit der Nation aufgestiegen. Unerhört war allerdings, dass Amenophis den ägyptischen Götterhimmel durch einen einzigen Gott, Aton, ersetzte. Dass er die Tempel der anderen Götter schließen und ihren Namen von Grabinschriften tilgen ließ. Echnatons Revolution scheiterte. Die Götterwelt erhielt sehr schnell ihre farbige Vielfalt zurück. Was die Ägypter nicht daran hinderte, sich von da an immer nach einer transzendenten höchsten Gottheit zu sehnen. Ihr Götterkosmos zeigt seit Echnaton jedenfalls eine deutliche Tendenz zur Ordnung. Eine ähnliche Entwicklung ist auch in anderen Ländern des alten Orients zu beobachten. Ob in Assur oder Kanaan, ob bei den Phöniziern, Syrern, Aramäern, überall besiegt irgendwann ein Gott des Lichtes und der Fruchtbarkeit, die Götter der Finsternis und des Wassers. In Persien verehrte man die Sonne mit Vorliebe in der Gestalt des Feuers. Im alten Indien galt der Sonnengott, auf einer Lotosblume stehend, dem Symbol der Reinheit, als Welterhalter. Bei den Hindus erzählte man sich, der göttliche Bildhauer Vishwakarma habe die Gestalt des Menschen aus der Sonnenkugel herausgemeißelt. Noch heute befolgen indische Frauen, die sich ein Kind wünschen, den alten Rat, sich nackt ins Wasser eines Flusses zu stellen und die Sonne anzusehen. Drüben im dürren Südwesten von Amerika versuchen die Medizinmänner der Navajo-Indianer, Kranke zu heilen, indem sie ein Bild der Sonne in den Sand zeichnen. In Nordchina schwören fromme Menschen heute noch bei der Sonne. Dort, bei den Altai Urianchai, frühstücken sie erst, nachdem sie Tee mit Milch in Richtung der aufgehenden Sonne vergossen haben. Bei den Juden verhält es sich anders. Für die Israeliten ist die Sonne kein Gott, sondern wurde von Gott geschaffen, eben als ein großes Licht. Im Schöpfungsbericht des Buches Genesis wird der vierte Tag genannt, an dem Gott zwei große Lichter erschuf. Das größere Licht für den Tag, die Sonne, und das kleinere Licht, den Mond, für die Nacht. Hinzu kamen die Sterne.
Du hüllst dich in Licht wie in ein Kleid. Du spannst den Himmel aus wie ein Zelt,
heißt es in den Psalmen.
Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Dort hat er der Sonne ein Zelt gebaut. Sie tritt aus ihrem Gemach hervor wie ein Bräutigam. Sie frohlockt wie ein Held und läuft ihre Bahn. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild.
Wo ein eher unwirtliches, frostiges Klima herrschte, wie im Norden Europas, begegnete man der Sonne naturgemäß mit zärtlicher Sehnsucht und versuchte ihre Launenhaftigkeit durch kultische Rituale zu begrenzen. Bekanntestes Zeugnis dafür ist der Sonnenwagen, den man beim dänischen Trunholm in einem Moor fand, entstanden um 1400 vor Christus. Die Sonnenscheibe auf dem Wagen, den ein schlankes Pferdchen zieht, ist auf der einen Seite vergoldet und auf der Rückseite aus schlichter Bronze, Symbol für Tag und Nacht. Vielleicht gehörte so ein über Land bewegtes Gefährt zu den Zauberkulten, mit denen man die Sonne zum Scheinen bringen wollte. Spuren davon finden sich in den brennenden Scheiben, die man viel, viel später zur Zeit der Sonnenwende über die Felder schleuderte, und in den Feuerrädern, die man heute noch in der sogenannten Johannisnacht die Berge herabrollen lässt. Die mancherorts am 1. Mai entzündeten Flammen sind jedenfalls ein Überbleibsel des Feuerfests Beltane, das dem keltischen Sonnengott Bel galt. Nicht weit von der pfälzischen Stadt Dürkheim, in einer Landschaft, wo das Nibelungenlied spielte, erhebt sich der sogenannte Chrimhildenstuhl, ein fast senkrecht aufragender, gewaltiger Felsen. Zu dem Bergmassiv gehört ein frühgeschichtlicher Ringwall, der noch Spuren eines großen Sonnenrades mit 8 Speichen zeigt. Fachleute sehen in diesen brennenden Rädern und Frühlingsriten keinen Beweis, dass die Germanen eine richtige, spezielle Sonnenreligion gehabt hätten. Sonnenverehrung und Sonnenzauber habe es aber zweifellos gegeben. In Griechenland wiederum berichten die uralten Mythen von der in einer Berghöhle geborenen oder aus dem brausenden Ozean emporsteigenden Sonne. Wobei dieser Okeanos in Homers Epen einen Süßwasserfluss bezeichnet, der die scheibenförmige Erde und ihre Meere umfließt. Hier im äußersten Osten der Welt, Elysion genannt, steigt die Sonne jeden Morgen leuchtend aus dem Okeanos. Jeden Abend geht sie in seinem Wasser unter. Und am Ufer wohnen die unsterblichen Helden aus den Sagen. Später erhielt die Sonne bei den Griechen göttlichen Status und einen Namen, Helios. Und einen goldenen Wagen, den ein zweiter Gott mit Namen Apollo zieht. Apollo, man kennt ihn von Statuen und Fresken. Jung, athletisch, prägend für das antike Schönheitsideal. Er wurde nie mit der Sonne gleichgesetzt, sondern als ihr wichtigster Diener gesehen. Und immer mehr auch als Spender des inneren Lichts, des Bewusstseins, der künstlerischen Inspiration. Im Hafen von Rhodos thronte damals eine Kolossalstatue des Sonnengottes aus Bronze, die man zu den 7 Weltwundern zählte. Die Griechen verehrten Helios als himmlischen Richter und zuverlässigen Zeugen, der alles sieht und bei dem man schwört. Platon stilisierte Helios zu einer Urquelle allen Seins und zum Abbild des höchsten Guten. Von dort führt eine gerade Linie zu jenen Dichtern und Denkern, die eine tiefe Verwobenheit des menschlichen Auges und des ganzen Menschen mit der Sonne behaupten, allen voran Goethe.
Wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnte es nie erblicken.
Im heutigen Italien verehrten die Etrusker Herkules als Sonnengottheit und Schutzherrn des Feuers und der Fruchtbarkeit. Die alten Römer waren zunächst eher den dunklen Erdgottheiten zugewandt. Ihr Sonnengott Sol gewann erst auf dem Weg über orientalische Götterkollegen überragende Bedeutung. Im 3. Jahrhundert nach Christus drängten die Imperatoren, um die Glaubenseinheit im zerbröckelnden römischen Reich zu fördern, die Verehrung der zahllosen Götter zurück und konzentrierten den gesamten Kult auf den Sonnengott, fast wie der Pharao Echnaton. Am 25. Dezember 274 ließ Kaiser Aurelian erstmals das Geburtsfest des Sol Invictus feiern, der unbesiegten Sonne, mit Wagenrennen und überall aufflammenden Feuern. Im Gefolge des griechischen Philosophen Plato wiesen die Römer dem Sonnengott die Funktion zu, die Wahrheit zu hüten und Verstöße wider die Gerechtigkeit zu rächen. Kein Wunder, dass der von den römischen Armeen aus Persien, Mesopotamien, Armenien, Lydien mitgebrachte Mithras-Kult in Rom seine stärkste Entfaltung erreichte. Mithras war ein klassischer Sonnengott. Bisweilen wird er zusammen mit seinem griechischen Kollegen Helios als Götterpaar dargestellt und beide fahren im Sonnenwagen in rasantem Tempo über das Firmament wie ein flammender Komet. Der Mysterienkult des Mithras verbreitete sich über das ganze Römische Reich. Ein Kult, in den man mit geheimnisvollen Riten eingeweiht wurde und der sich in versteckten Höhlen, den Mithräen, vollzog. Mithilfe komplizierter Läuterungen und Prüfungen gelangte der Eingeweihte von den niederen zu den höheren Bewusstseinsgraden und endlich in die Welt des ewigen Lichts. Frauen waren vom Kult ausgeschlossen. Prägend war vermutlich das aus Persien stammende Gegeneinander eines guten Schöpfergottes und eines bösen Prinzips, der Kontrast von Geist und Materie. Es wird vermutet, dass die Anhänger des Mithras an ein Weiterleben im Jenseits glaubten, und es scheint frappante Parallelen zum frühen Christentum gegeben zu haben, eine Taufe und auch so etwas wie eine Kommunion. Deshalb war die Auseinandersetzung zwischen den mächtigen Mysterienreligionen wie dem Mithraskult und dem aufstrebenden Christentum auch eher ein Austauschprozess als ein Vernichtungskampf. auf altchristlichen Grabdenkmälern ist manchmal die Sonne mit Strahlenhänden zu sehen, wie auf ägyptischen Reliefs aus der Zeit Echnatons. In der Renaissance grub man unter dem gerade fertig gewordenen Petersdom in Rom Gräber aus dem 2. Jahrhundert aus und entdeckte dabei ein prächtiges Mosaik, das Christus als Sonnengott im Wagen des Helios zeigt, von weißen Pferden gezogen. Die Kirchen und ihre Hauptaltäre baute man zunehmend in Richtung Osten, genau wie die einstigen heidnischen Kultstätten, weil der Osten, wo die Sonne aufgeht, Leben und Auferstehung versinnbildlicht. Immer öfter nannte man jetzt Christus mit einem Ausdruck des alttestamentlichen Propheten Maleachi die Sonne der Gerechtigkeit. Der Mailänder Bischof Ambrosius, ein begnadeter Schriftsteller und Hymnendichter, ermunterte seine Mitchristen:
Wenn du die Sonne siehst, dann denk an ihren Herrn. Wenn du sie bewunderst, singe ihrem Schöpfer. Wenn schon die Sonne so lieblich strahlt, die ein Teil der Natur ist, wie gut muss dann erst Christus sein, die Sonne der Gerechtigkeit.
Ein anderer Star-Theologe der Frühzeit, Origenes, gab zu bedenken, wenn die Christen von Helios sagten, er sei nur ein Geschöpf,
so wollen wir diese herrlichen Werke Gottes nicht verachten, noch behaupten, Sonne und Mond und Sterne seien nur feurige Klumpen. Wir sprechen so, weil wir wissen, dass die unaussprechliche Erhabenheit und Hoheit Gottes alles andere übertrifft. Aber wir sind auch überzeugt, dass Sonne und Mond dem allmächtigen Gott durch seinen eingeborenen Sohn ihre Gebete darbringen.
Von daher war es nur noch ein kleiner Schritt, den Heliostag, das heißt den der Sonne geweihten zweiten Tag der Saturnwoche, aus der hellenistischen Kultur zu übernehmen und zum Tag der Auferstehung, zum Sonntag zu machen. Erst im Jahr 336 erscheint dann in der römischen Stadtliturgie zum ersten Mal der 25. Dezember, bisher Natalis Solis Invicti, der Geburtstag der unbesiegten Sonne, als Weihnachtsdatum, als Geburtsfest Christi. Das Motiv ist klar. Durch die Umwidmung suchte die aufstrebende Christenheit, dem immer noch mächtigen Heidentum den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit dem Sol Invictus, so argumentiert der Kirchenlehrer Johannes Chrysostomos, könne doch niemand anderer als Jesus Christus gemeint sein, der den Tod unterworfen habe. Ob der große, kleine Francesco von Assisi an diese historischen Zusammenhänge gedacht hat, als er im 13. Jahrhundert die Schöpfung als Widerschein Gottes und die Sonne als liebenswürdigen Bruder der Menschen rühmte?
Gott ist die Freude. Deshalb hat er die Sonne vor sein Haus gestellt.
Todkrank und fast blind in einer Schilfhütte liegend, dichtete Franziskus das vielleicht heiterste Gebet, das die Christenheit kennt. Il Cantico di Frate Sole, den Sonnengesang.
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne. Er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn. Und schön ist er, und strahlend in großem Glanz, dein Sinnbild, o Höchster.
So ein Empfinden ist zeitlos. Was man Sonnenreligion, präziser Sonnenreligiosität nennen könnte, ist nicht auf eine Epoche unserer Geschichte oder eine Region unserer Erde beschränkt. Spirituell empfängliche Menschen, die sich als Teil des Kosmos erleben, sind dankbar für das tägliche Geschenk von Licht und Wärme. Am Morgen richten sich ihre Gedanken und Gebete an die Sonne, in einem sehr persönlichen, eher spontanen Ritual. Seit jeher fasziniert die Sonne die Menschheit, inspiriert zu Bildern, Gebäuden und Gesängen. Mag in diesen Zeiten auch vieles einfach verrückt erscheinen. Here comes the sun. Solange das noch gilt, dreht sich, im ganz großen Maßstab betrachtet, unsere Welt in geregelten Bahnen.
Echnaton, Stonehenge und die Esoteriker. Warum Sonnenkulte zeitlos sind. Sie hörten eine Sendung von Christian Feldmann. Es sprachen Sonja Weißwenger und Johannes Avenarius. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Seelenpost im Schneckentempo von der vergessenen Kultur des Briefeschreibens.
NDR Kultur.